Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Für viele Händler in Deutschland hat die wichtigste Woche des Jahres begonnen, denn so viel wie in den letzten Tagen vor Weihnachten wird sonst nie gekauft. Das Schenken zum Fest sorgt für klingelnde Kassen, für Vorfreude bei den Kindern, doch auch für Stress bei manchem Kunden. Viele sind heilfroh, wenn alles ausgesucht, bestellt, geliefert, bezahlt und verpackt ist. In dem ganzen Shopping-Getümmel kann man leicht übersehen, woher die Traditionen des Schenkens überhaupt kommen und warum Menschen sich Geschenke machen. In wohl allen Religionen gibt es Vorstellungen vom Schenken und Beschenktwerden, vom Geben und Nehmen. Darum geht es diese Woche in unserer Serie, hier bei Tag für Tag. Heute Schenken im Islam, Mechthild Klein berichtet.
Sich beschenken hat einen sehr hohen Stellenwert, aber es gibt jetzt keine Legenden wie der Nikolaus, sondern vielmehr gibt es theologische Überlieferungen, an denen sich Muslime orientieren.
Professor Rauf Jaylan, Religionssoziologe an der Universität Osnabrück.
In den Hadithen gibt es speziell zum Thema Beschenken gibt es Überlieferungen, wo empfohlen wird, auch seine Mitmenschen zu beschenken. Und es gibt auch Überlieferungen, wo der Prophet, wenn jemand beispielsweise etwas Schönes an ihm gesehen hat, dass er einfach so freizügig und großzügig war, auch demjenigen, dem das gefallen hat, zu schenken.
Hadith-Überlieferungen sind Sammlungen mit Aussprüchen des Propheten Mohammed, die Gelehrte im jeweiligen Kontext interpretiert haben. Immer gab es verschiedene Ausdeutungen nebeneinander. Schenken und Freigebigkeit sind geschätzte Tugenden im Islam, daran gibt es keinen Zweifel. Aber die Gläubigen interessiert, was und wie viel angemessen ist für den Schenkenden oder den Beschenkten. Und dann geht es um viele Details und Abwägungen. Um Fürsorge geht es beim persönlichen Schenken erstmal nicht. Auch nicht um Haushaltsgeräte für Mama.
Man muss natürlich unterscheiden zwischen Spende und jemanden zu beschenken. Das Geschenk ist eigentlich nur Ausdruck der Liebe. Es soll auch dazu dienen, den Band zwischen zwei Menschen zu stärken, also sowohl zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, aber vor allem auch zwischenmenschlich, das heißt den Nachbarn und anderen.
Schenken ist der soziale Kitt, der Bindungen schafft und verstärkt. Das Schenken ist in zahlreiche islamische Feiertage eingeflossen. Beispielsweise ins Ramadanfest am Ende des Fastenmonats. Dann beschenken die Erwachsenen vor allem die Kinder. Zum Opferfest beschenken sich hingegen alle gegenseitig. Es ist auch ein Familienfest. Verwandte und Freunde besuchen sich dann gegenseitig und sitzen beim Festmahl zusammen. Man blendet Familienkonflikte aus oder macht sich über die Dynamik lustig. Das Opferfest gilt als höchster islamischer Feiertag. Dabei erinnern sich Muslime an den biblischen Urvater Abraham, der einen Widder anstatt seines Sohnes opferte. Aus Freude über Abrahams Vertrauen in Gott beschenkt man sich bis heute reichlich gegenseitig.
Es gibt eine Überlieferung des Propheten, da wird er gefragt, wer wird ins Paradies eintreten, und er spricht natürlich, er sagt, derjenige oder diejenige mit dem längsten Arm. Die Menschen nehmen das natürlich wortwörtlich und beginnen tatsächlich die Länge ihrer Ärmel zu messen. Also nein, das ist nicht damit gemeint, sondern derjenige, der am meisten gibt. Und das heißt also, das Spenden, das Geben ist theologisch begründet. Und das heißt, die Leute werden dazu animiert, auch zu schenken. Und wir haben ja die zwei Arten von Spenden. Die normale Spende.
Das sieht man häufiger auf den Straßen. Musliminnen und Muslime sind großzügig. Sie werfen dem Bettler oder Musiker auf der Straße Scheine oder Münzen in die Pappschale. Das erinnert an eine Tradition, die aus den Dörfern der Herkunftsländer stamme. Ein Festessen sollte nicht nur die am Tisch Versammelten erfreuen, auch die Nachbarn bekamen etwas ab. Der Brauch wird nicht mehr praktiziert, aber die Bereitschaft, möglichst viele teilhaben zu lassen, die gäbe es immer noch.
Und dann gibt es die obligatorische Steuer, die Zekat. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie, eine Art Vermögenssteuer. Da Das heißt, wenn man ein gewisses Vermögen hat, dass man das sozusagen spenden soll. Das heißt, es ist also der Religion immanent und das Geben zählt ja zu den fünf Säulen des Islam.
Das Geben an Arme, die Zakat, ist eine Pflichtabgabe, ein Almosen. Anders als im Judentum, in dem es auch die Vorstellung gibt, dass Menschen helfen, die Gerechtigkeit Gottes durch Spenden an Arme wiederherzustellen. Im Islam geht man davon aus, dass die Schöpfung vollkommen und perfekt sei, sagt Rauf Jaylan.
Also nach islamischem Glauben besitzt allein nur Gott, das heißt, der Mensch verwaltet nur. Und es ist auch Absicht, dass eben eine gewisse Asymmetrie besteht zwischen demjenigen, der besitzt und der nicht besitzt. Und das ist eine Art Prüfung. Das heißt also, dass der Mensch eben, der diese Güter verwaltet, nur materielle Güter verwaltet, dass er sozusagen auch verpflichtet ist, denjenigen etwas abzugeben, die es nicht haben.
So liegt es in der Verantwortung des Menschen, wenn er sozial tätig wird oder Güter teilt. Die Fürsorge solle sich nicht nur auf Menschen beschränken, sagt der Religionssoziologe, sondern auch Tiere einschließen. Auch die sollten nicht leiden.
Dahinter steckt der Sinn. Es ist eben für den Gläubigen eine Art Prüfung, das heißt also auch seinen Charakter zu stärken. Und letztendlich ist es natürlich auch im Kontext des Jenseits, das heißt auch hier einen Heilsanspruch im Jenseits zu erreichen.
Wenn Christen nun zu Weihnachten die Geburt Jesu feiern, dann gibt es seit dem Mittelalter auch ein islamisches Fest, an dem der Geburtstag des Propheten Mohammed gefeiert wird. Die Feiertage heißen Maulid an-Nabi oder Mevlid Kandili. Und man beschenkt dann vor allem Kinder mit Geld oder Süßigkeiten. Das Fest wird auch in Deutschland gefeiert. Vor allem in türkischen Moscheen werden Kerzen angezündet.
Das ist ja im Grunde genommen eine Zeremonie, die ja viel später entstanden ist. Das geht jetzt nicht zurück auf die frühislamische Geschichte, sondern es ist eine Zeremonie, die erst viel später entstanden ist. Das heißt, man feiert den Geburtstag des Propheten. Man könnte es vielleicht als das muslimische Weihnachten benennen. Hier geht es ja auch um die Geburt sozusagen eines Heilsbringers. Und das wird aber nicht von allen Muslimen gefeiert. Es gibt Muslimen, die sagen, das ist eine spätere Zutat. Man kann es feiern, aber es ist eben keine religiöse Pflicht.
Heute stellten sich nicht nur christlich-muslimische Paare einen üppig dekorierten Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer, sondern auch schon mal gläubige Muslime oder Kulturmuslime, die dafür offen seien, sagt der Religionssoziologe. Die Niederkunft Marias unter einer Dattelpalme, die Geburt Jesu also, wird auch im Koran ausführlich geschildert. Das Neugeborene ist etwas Besonderes. Es kann sofort sprechen.
Die Motivation ist dann einfach so, dass der Muslim sagt oder die Muslima sagt, Weihnachten, da wird einfach die Geburt von Jesus gefeiert. Und für mich ist Jesus ein Prophet, also insofern ist das kein Problem. Also das ist vielleicht eine Tradition, die wird sich auch irgendwann stärker integrieren in der muslimischen Community.
Rauf Jaylan erinnert an Kulturmuslime, die sich genauso an religiösen Festen beteiligen wie Kulturchristen. Kinder, die an Weihnachten in der Kita oder in der Schule mitfeiern, kennen ohnehin weniger Berührungsängste. Die Bescherung unterm Tannenbaum erwarten viele von ihnen auch zu Hause. Ganz gleich, ob gläubig oder nicht, die Geste des Schenkens erschließt sich unmittelbar.
Dass man auch einem anderen Menschen zeigt, dass man liebt, vertraut. Und das Schenken und Beschenken, das festigt natürlich auch die Beziehung.
Anders ist die Zakat-Spende, eine der fünf Säulen des Islam. Sie ist gerade nicht persönlich gemeint. Man gibt anonym Geld an Stiftungen oder Gemeinden, die sie an Bedürftige weiterleiten. Die Armen erfahren nicht, wer ihnen das Essen oder die Zuwendung spendiert. Diese Gabe kann aber auch eine Gemeinschaft festigen. Und der Religionssoziologe regt an, dass Muslime ihre Zakat künftig nicht in ihr Herkunftsland schicken mögen, sondern hier in Deutschland investieren.
Das ist, glaube ich, eine ganz große Ressource, die man gar nicht erkannt, auch in der Politik nicht, dass auch Muslime vielleicht dazu animiert werden sollten, ihre Zakat auch hier in Deutschland zu investieren. Denn es ist ja eine Sozialabgabe. Es geht ja darum, auch bedürftigen Menschen etwas zu geben. Das können Projekte sein. Und wir haben in Deutschland keine absolute Armut, aber wir haben relative Armut. Also Armut ist auch in Deutschland präsent. Und das könnte man, diese Karte könnte man auch in Deutschland in verschiedenen Formen einsetzen. Und das wäre sozusagen auch ein Denkanstoß für Muslime hier in Deutschland.